neuen Insider-Exponenten Podcast mit Tobi und Lukas.
Frohes neues Jahr oder frohes altes Jahr noch, je nachdem, wann ihr uns hört. Liebe SV Meppen-Fans, hier sind wieder Tobi und Lukas. Hallo Lukas.
Ja, moin.
Wir haben uns zum letzten Mal in diesem Jahr nochmal online, ne? Corona lässt immer noch grüßen, verdammte Axt, zusammengefunden, um, wie versprochen im letzten Podcast, noch über das letzte Spiel des Jahres zu sprechen, nämlich unser Spiel gegen Türkgücü München. Ja, ja, leider haben wir das zugesagt. Ich würde es gern totschweigen.
Ja, da hätte der Schiri-Mann einfach gesagt, auf diesem Untergrund ist nicht spielbar.
Ja, es wäre so ein schönes Jahresende gewesen, ehrlich gesagt, wenn es ein bisschen mehr geregnet hätte. Klingt komisch, ist aber ja, so.
Es hat kurz vor Anpfiff aufgehört zu regnen und das hat uns das Genick gebrochen.
Ja, tatsächlich ja. Ja. Ich muss auch sagen, also grundsätzlich würde ich diese Entscheidung auch nochmal anfechten. Ich finde es eigentlich, der Platz war sehr unbespielbar.
Ja,
muss ich jetzt auch als Mannschaft, dem der Rasen gehört, halt sagen.
Ja, ist witzig. Die ersten paar Bilder vor dem Spiel sahen ja aus wie ganz klar abbrechen und dann.
Das Schlimme an diesen Sachen ist übrigens immer, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken drüber. Ich laufe den ganzen Tag gegen und denke, heute Abend ist Fußball. Draußen schüttet es aus Eimern.
Ja.
Und Tobi denkt die ganze Zeit, heute Abend ist Fußball. Dann hörst du irgendwann das erste Mal, der Rasen muss begutachtet werden und denkst, ah ja, scheiße, es regnet ja die ganze Zeit. Nicht, dass sie da Wasserball spielen müssen.
Ja, im Forum hat auch noch einer gefragt vor dem Spiel, wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Spiel abgebrochen wird? Und ich habe so gedacht, Alter, bei 0,1%, das regnet halt, aber und? Scheißegal. Also, das kann der Rasen wohl ab. Und dann gab es die ersten Bilder und ich dachte, okay. Ja,
große
ich korrigiere, Fütze. Ich korrigiere auf 50%. Ja, nicht ganz. Und dann war noch die Meldung, jo, das Spiel wird ein bisschen verschoben, weil der Schiri das nochmal begutachten muss. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, es wird abgebrochen.
Ja, genau, das habe ich nämlich auch gedacht.
Dann war ich bei 99,9.
Ja, das Spiel wird auf 17,9 verschoben. Ich denke, okay, wir spielen nicht.
Ja. Ja, und dann habe ich dann auch den, als dann so die ersten Bilder zu sehen waren von Magenta, habe ich dann gesagt, ja, so schlecht sieht der Rasen nicht aus. Und dann, ja, okay, der Strafraum. Alter.
Ja.
Also es war aber soll keine Ausrede sein, warum wir 4-1 verloren haben, weil ich meine, die andere Mannschaft hat auch auf dem Rasen gespielt und ja, hat etwas besser gemacht als wir.
Ja. Besser, sagen wir glücklicher.
Ja, effektiver.
Effektiver, effektiver ist ein gutes Wort, ja.
Effektiv ist das beste Wort, um das Spiel zu beschreiben.
Ja, oder auch nicht.
Oder halt auch nicht effektiv. Kann man sich jetzt aussuchen. Vielleicht, wenn der ein oder andere Türkgücü-Fan zuhört, der wird sagen, ja, effektiv, ja, alles richtig gemacht, perfekt. Und
vielleicht sprechen wir ja so eine neue Zielgruppe an. Wuhu.
Kann auch sein, ja. Ja, aber wir können ja einfach mal von Anfang anfangen mit den Änderungen. Also Rama war wieder dabei für Krüger.
Ja.
Bühning für ich Pio. Er hat mich ehrlich gesagt gewundert bei Rama. Ich hatte gedacht, das letzte Spiel wird man ihm auch noch Pause gönnen, aber da sieht man einfach, wie wichtig der Mann ist. Und ja, wie Thorsten Frings sagte im Interview vorher, als er der Moderator ihn fragte, jo, wie weit ist er? Ist er schon bei 100% oder nee, bei wie viel Prozent ist Rama, dass sie ihn auflaufen? 100% natürlich, sonst wird er nicht spielen.
Ja, also da. Expo so bei 42%. Wir hoffen, dass alles dran bleibt.
Ja, genau. Das eine Bein lahmt etwas, aber ist egal, er muss ran.
Nützt nichts.
Nee. Aber ja, wenn er dann wieder 100% ist, dann ist klar, dass er spielen wird. Ja, Bünding für Pio war auch eine interessante Wahl, wenn man das jetzt so hört. Aber Bünding war natürlich wieder in der Innenverteidigung zu sehen. Dann ist Ose auf rechts außen gegangen und Balle ist dann auf die 6 gegangen, weil ja Pio und Andermatt die 5. Gelbe sich geholt haben.
Ja.
Ja, genau. Und das war dann so ein bisschen unser Spiel. Also klassische Aufstellung, aber halt doch ganz anders zusammengewürfelt. Sowohl ja die Innenverteidigung jetzt nicht ganz, oder die Verteidigung nicht ganz so, aber gerade das Mittelfeld. Und das hat man das Spiel doch deutlich angesehen, dass da, ja, das Ball auf der 6 war, um das mal so auszudrücken, obwohl ich ihm da nicht so den großen Vorwurf machen
will. Ich würde sagen, da kannst du ihm auch keinen Vorwurf machen. Es ist ja einfach auch eine Position, ich glaube, da ist er nicht so richtig zu Hause. Und
nee, man hat ihn quasi umziehen lassen.
Zu wenig.
Ja, auf der 6 war er in unserem ersten Drittliga-Jahr, glaube ich, war er noch viel auf der 6 zu finden. Aber man hat dann immer gemerkt, dass gerade er gute Flanken schlägt und auch gute und schnell ist quasi. Und dann ist er mehr auf den Außen zu Hause oder auf rechts außen dann in dem Fall. Aber jetzt blieb quasi keine andere Wahl. Ja, man musste dann natürlich nochmal umbauen, relativ früh schon, aber egal, fangen wir erstmal von vorne an. Die ersten 10 Minuten habe ich noch so gedacht, das Spiel ist von Abtasten so geprägt. Also keiner wusste genau,
es hat sich keiner
wer soll das Spiel machen.
Richtig rangetraut. Genau, ja.
Genau. Also, wer soll spielen?
Mappen wusste schon, wer das Spiel machen sollte, nämlich Türkücü. Das ist ja das, worauf man jetzt im Augenblick immer hofft.
Und Türkücü hat sich das Gleiche gedacht, leider.
Genau, Türkücü hat ja auch gesagt, hier auf den Stinkstiefel fallen wir nicht rein. Da warten wir mal ab, dass Mappen das Spiel macht.
Ja, das ist ein bisschen blöd, weil Türkücü war ja eigentlich, die ersten paar Spiele waren ja doch von sehr torreich bestimmt auf beiden Seiten, also Tore und Gegentore. Und ja, dann hat man 3 Spiele in Folge verloren und hat dann jetzt das Spiel vor dem Mappen-Spiel gegen Fair 1-0 gewonnen mit der klassischen Mappen-Taktik, wie ich es jetzt aber mal nennen möchte. Und ja, dann hat man sich gedacht, ja, das probieren wir doch auch nochmal so.
Gegen Mappen.
Ja, gegen Mappen, genau. Und Mappen konnte damit nicht so gut umgehen. Obwohl wir dann insgesamt doch auch etwas mehr, also das Spiel machen oder Spiel spielen, hat dann etwas besser funktioniert als gegen Zwickau, aber das ist kein Kompliment, ehrlich gesagt, weil das Zwickau-Spiel ja auch schon ein richtiger Trümmer war.
Das war, ja, aber gut, noch nicht kein Vergleich zu heute, also beziehungsweise zu dem Spiel von München.
Ja. Ja, es gab auch mal wieder viel Abseits.
Genau, das ist ja was dir immer jetzt im Augenblick sehr ins Auge sticht und immer wieder ganz deutlich. Ich meine, klar, jeder kriegt's mit, aber
dass das
so ein großer Fehler ist, das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst.
Nee, deswegen müssen wir da immer wieder darauf hinweisen, aber gerade beim Türkücü-Spiel müsste es eigentlich mehreren Leuten aufgefallen sein, vor allem in der 13. Minute, wo wir innerhalb wirklich von einer Minute zweimal im Abseits standen. Zweimal Rama, glaube ich sogar. Mhm. Geht einfach nicht. Also es ging ja echt nicht viel nach vorne. Auf dem Rasen mag das vielleicht auch nochmal eine andere Sache sein. Aber Junge, also 8-mal Abseits im ganzen Spiel für uns und 2-mal für Türkücü. Das ist schon wow.
4-mal so also gut.
Ja, also oder wirklich. Halt also da nicht. Muss man einfach dran arbeiten. Wenn jeder vernünftige Angriff dann im Abseits landet, ist das halt schwierig. Aber gut, das ist ein bisschen der Preis der hohen Bälle, was auch wieder sehr bestimmt war. In diesem Spiel habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden. Ich denke mir immer, wenn der Rasen so extrem tief und nass ist, dann kannst du doch besser Kurzpässe spielen. Dann flitscht doch der Ball besser, oder?
Eigentlich wohl.
Außer
im Strafraum natürlich. Ich glaube auch, dass du insgesamt halt, du musst ja, wenn du so einen schlimmen Rasen hast, wie es ja da vorzufinden war, musst du ja nicht nur versuchen, den Ball zu kontrollieren, sondern auch deinen eigenen Körper, weil du kannst ja auch nicht erlauben, jedes Mal, wenn du einen heftigen Abschuss machst, auf dem Boden zu landen.
Ja, das stimmt. Die ersten 10 Minuten waren nicht nur bestimmt von Abtasten, sondern auch so ein bisschen
auch Abtasten des Bodens.
Genau.
das ist halt, da musst du halt auch deutlich drauf achten, dass du nicht, dann fehlt ja in dem Augenblick wieder eine Anspielstation. Häufig gibt es ja einfach den netten Doppelpass hin und her, ne?
Ja, und das hat man gar
nicht. Den du schlecht spielen kannst, wenn du noch in der Horizontalen bist.
Ja, aber so kurz beim Spiel, wie gesagt, ich weiß es natürlich nicht, ob das einfach nicht möglich war, aber das konnte man gar nicht sehen. Nee. Auf Mappener Seite. Auf die Gucci-Seite.
Ich wollte übrigens, wenn ich noch mal ganz kurz auf den Rasen eingrätschen darf, so feucht wie er war. Ich habe da normalerweise auch gerade, weil es das letzte Spiel der Runde war, beziehungsweise vor der Winterpause, kein Problem damit, wenn man halt den Boden dann so zerholzt, wie es passiert ist. Nur frage ich mich tatsächlich jetzt, wie soll das Ding in 2 Wochen wieder in Ordnung aussehen? Das ist der reinste Kartoffelacker jetzt nach dem Spiel gewesen, ne?
Spielen wir eigentlich zu Hause? Ich muss reingucken. Das Spiel ist ja Saarbrücken und ist ein halbes Spiel, ja. Am 9.1.
Ja, da muss innerhalb von 2 Wochen
muss man Rasen wieder fit sein, ne? Muss man da ran, ja. Da ist die Frage, ob das, Rasen kann ja gut was ab, Gott sei Dank. Ich weiß nicht. Der Rasen an sich war ja gut noch. Ich weiß jetzt nicht, ob man nur jetzt nur den Gefühl, würde ich sagen, man muss nur die Strafräume versuchen, einigermaßen wieder hinzukriegen. Der Rest ist ja okay gewesen. Also,
nach
ich bin
Spiel?
Kein Greenkeeper.
Ja,
naja. Eigentlich würde ich auch sagen, dass auch, ja, es gab natürlich die eine oder andere Bremsspur, sage ich jetzt mal.
Farblich auch richtig, ja.
Farblich einwandfrei, dachte ich mir. Und die Strafräume sahen natürlich aus wie Arsch und halt quasi was hinterm Tor war. Das fand ich auch witzig, dass dann die Leute, die Auswechselspieler sich nicht hinterm Tor wie immer warm machen konnten, weil da war halt nichts mehr. Kein Rasen mehr.
Ja, hatten alle bei ihre Badebuchse nicht mit, deswegen konnten sich da nicht warm machen.
Ja, ärgerlich. Ja, aber ich weiß nicht, also wir haben ja eigentlich, unser Rasen sticht ja immer sehr, sehr positiv hervor, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ja,
wie oft ich das erwähnt habe, kann ich nicht wiederholen, glaube ich.
Fast so oft, wie ich erwähnt habe, dass wir so oft in Abseits gehen wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja, aber dann müssen wir leider schon das 0:1 besprechen. Eine Szene, die sehr unglücklich war auf jeden Fall, weil ja, der Ball wurde ins Aus gegrätscht und immer wenn ich mir das angucke, denke ich mir, zuletzt war halt einer von Taguchi am Ball. Aber der Schiri hat halt, oder der Linienrichter hat halt gegen uns entschieden und Böning hat noch reklamiert. Das ist wahrscheinlich einfach schwer jetzt zu sagen, ja, lasset einfach, weil das ist aus der Emotion raus. Aber ich muss einfach sagen, ja, lasset einfach. man kann eine Schiedsrichterentscheidung durch Reklamieren nicht umdrehen. Ja, das ist Emotion. Das ist schwer, den Jungs dann zu sagen, lasst das sein. Aber ja, das Tor wäre halt nicht gefallen, wenn man halt fokussiert wäre und dann einfach, ja, Taguchi hat es einfach auch perfekt gemacht, hat den schnellen Einwurf, also einen schnellen Einwurf ausgeführt, dann den Raum richtig gefunden und in den Raum gelaufen, eine starke Flanke gemacht. Und dann hat Sliskovic den in den Winkel gehämmert. Also das war richtig stark, leider. Trotzdem muss man einfach sagen, ja, das würde ich Bünding auf die Kappe nehmen. Und ja, ist halt ärgerlich in diesem Fall.
Ja, also muss man wirklich sagen, also kann man vielleicht nochmal festhalten, die einzigen Personen, die es vermögen, die Scheidung des Schiedsrichters umzudrehen, dadurch, dass sie mit ihm diskutieren, sind die Linienrichter.
Richtig,
genau. Die kriegen es vielleicht noch hin. Ansonsten wird es insgesamt etwas schwierig im Stadion, auch wenn 11.000 Fans die gleiche Meinung haben.
Ja, eben, genau. Selbst wenn das Stadion voll gewesen wäre und alle hätten geschrien, der Linienrichter hebt die Fahne und der wird nicht sagen, oh, warte mal, vielleicht war es falsch, ich zeig mal doch in die andere Richtung. Nein, weil dann ist der Typ nicht mehr ernst zu nehmen.
Letztes Drittligaspiel.
Ja, genau. Ich meine, Baba Grafati hat ja gesagt, man könnte mit dem Schiedsrichter diskutieren und das würde helfen. So ähnlich hat er es ja bei der roten Karte von Lümmer drüben gesagt, dass man die Schiri vielleicht darauf hinweisen kann, dass es eine falsche Entscheidung war. Allerdings ist das halt praxisfern. Das ist lächerlich. Das funktioniert nicht. Man kann den Schiri nicht von seiner Meinung umdrehen. Außer der Linienrichter, wie du sagtest, richtig. Aber ja,
also diese Meter haben jetzt... Alle anderen riskieren eine gelbe Karte. Außer die
Umsetzen,
die kriegen keine.
Nee. Ja, deswegen, also da hat Bünding dann halt den Schritt nicht machen können. Also er kam auch genau einen Schritt zu spät. Und das, genau das sieht man halt, wenn man sich die Highlights nochmal anguckt. Es lag halt an diesem einen Schritt oder den Gedanken sozusagen, den Bünding noch falsch gesetzt hat und dann zu diskutieren. Und ja, dann fiel halt das 0-1. Und das war kein sehr guter Zeitpunkt, weil ja, wir liegen jetzt also zurück. Ja, die erste Halbzeit war noch sehr...
Saison über, wann haben wir zurückgelegen und das Spiel noch gewonnen? Ich kann mich nicht an einmal erinnern.
Nein, wir haben alles verloren, was wir zurückgelegen haben diese Saison. Also nicht mal irgendwie einen Punkt geholt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber ich meine, wir haben wirklich alles verloren nach Rückstand. Ja, und das sollte sich heute durchziehen. Ja, fehlt auch dann in Verteidigung. Es fehlt auch bei den Gegentoren auch so ein bisschen an Ordnung. Das, was die letzten Wochen immer wunderbar funktioniert hat, dass alles aufeinander abgestimmt war, hat jetzt nicht funktioniert so richtig. Also nicht bei den Toren. In der ersten Halbzeit ging es noch. Also die wenigen Vorstöße von München hat Meppen eigentlich noch ganz gut verteidigt. Aber es war auch alles nicht richtig gefährlich. Und es stand halt zu dem Zeitpunkt 0:1. Und das war bitter. Ja, nach vorne ging auch quasi nichts. Also alles über außen. Das Zentrum war wieder mal nicht präsent. Also es ging nichts über die Mitte und das gefiel mir gar nicht, weil wenn du nur über die Außen spielst und Taguchi hat das echt sehr, sehr stark verteidigt und hat auch Flanken kaum zugelassen, das war alles bitter, weil vor allen Dingen hatte ich immer das Gefühl, dass der Torwart René Vollert, der war unsicher. Direkt in der ersten oder zweiten Minute hatten wir, glaube ich, eine Ecke oder einen langen Ball und dann flutscht er ihn so ein bisschen durch die Hände. Da hat man gesehen, Vollert ist heute eigentlich nicht so ganz in Form oder so, aber gut, es lag natürlich auch an dem nassen Platz und dem Rasen, dem Wetter. Aber durch die Hände geflutscht hat Domaschke zum Beispiel gar keinen Ball und bei ihm gleich in der ersten Aktion. Und das musste man eigentlich ausnutzen mit etwas mehr Schüssen. Aber ja, in der zweiten Halbzeit hat man es auch etwas besser gemacht, aber da stand Taguchi einfach schon zu gut. Ja, vielleicht hätte das auch in der ersten Halbzeit schon nicht funktioniert. Ja, aber dann kam schon eine Hiobsbotschaft. Also ich glaube, in der 20. Minute war es das erste Mal, wo Egerer auf dem Boden lag und ein bisschen gepflegt werden musste. Da hat man schon gedacht, oh nein, Alter, ausgerechnet er. Weißt du, der zwei Sechser quasi oder ein Sechser und ein offensiver Sechser sind gelb gesperrt und ein Sechser, der wichtigste Mann im Mittelfeld fast oder im defensiven Mittelfeld, ist jetzt auch angeschlagen und dachte man, jo, aber es ging dann erst weiter für Iggera und dann in der 38. Minute musste er ausgewechselt werden.
Ja, was ja, mich
da habe ich schon gedacht.
Ja. Ja, nee, sprich aus, bitte.
Da habe ich schon gedacht, Alter, oh, Alter, wie schaffen wir es denn jetzt, die Ordnung zu halten? Oder ein WDF-Serf, den ich ehrlich gesagt gefreut habe, dass er reingekommen ist. Und er hat auch ein gutes Spiel gemacht. Allerdings nicht in so einer Situation. Den hätte ich lieber gesehen, kontrolliert. Weißt du, also wenn dass er halt reingekommen wäre, selbst wenn du zurückliegst, aber dass du halt einen fitten Spieler auswechselst und nicht einen, ja, dass er jetzt der Notnagel war in dem
Fall. Kein Notnagel, genau, ja. Ja, was mich persönlich übrigens gestört hat bei Iggera, denn da wollte ich jetzt auch mal wieder ein wenig Abbitte leisten, denn in dem Spiel ist mir auf jeden Fall besonders aufgefallen, wie gut er doch auf dem Platz die Mannschaft als Kapitän koordiniert. Ich habe ja das schon mal häufiger gesagt, dass ich nicht weiß, also nicht das Gefühl habe, dass dieses Führungspotenzial in ihm sehr stark ist. Und deswegen ist er ja bei mir auch da immer in diesem Punkt in Anführungsstrichen unter Beobachtung. Und ich meine, gut, das ist natürlich dann jetzt auch der Kameraführung geschuldet, dass man halt viele Szenen jetzt genau gesehen hat, wo er es doch deutlich gemacht hat und wie er das alles angeleitet hat. Und da bin ich doch sehr froh. Er ist der ruhigere Vertreter auf dem Platz, das ist keine Frage. Aber ja, letzten Endes kommt es ja nicht darauf an, dass er mich am lautesten anbrüllt, sondern es kommt darauf an, dass er mir die richtige Anweisung gibt. Und das macht er doch schon ganz gut, der Junge. Und war ich doch sehr, sehr positiv überrascht davon, dass ich da halt doch wieder mal ein bisschen zurückrudern muss. Vielleicht hat er sich auch ein bisschen gesteigert noch, vielleicht zeigt er jetzt ein bisschen mehr, vielleicht geht er ein bisschen mehr aus sich raus, weil er halt sicherer wird, auch auf der Position, die er hat. Und das ist ja auf jeden Fall, egal wie, auch wünschenswert, denn was ein Kapitän machen muss, ist halt die Mannschaft führen. Richtig, und genau. Das scheint er doch gut im Griff zu haben eigentlich, mittlerweile oder insgesamt.
Ja, ich glaube, du hast schon recht. Also die Kapitänsrolle ist ja neu für ihn in dieser Saison. Ja. Er war ja Ersatzkapitän, der erste Ersatzkapitän war er ja letzte Saison nicht, aber jetzt ist er's. Und ich fand die letzte Spiele halt auch schon, dass er ein guter Kapitän ist. Aber er steigert sich immer mehr. Er wird halt zu einem der Stützpfeiler des Teams.
Genau.
Ganz wichtiger Mann.
Das, was die Position ja auch eigentlich ist. Und ich habe auch das Gefühl, das ist was, wo er immer näher ranrückt.
So. Ich find's auch wichtig, dass ein Feldspieler Kapitän ist. Also man sagt ja immer, dass auch in der Nationalmannschaft zum Beispiel ist ja immer nur ein neuer Kapitän und da würde ja auch niemand sagen, jo, das funktioniert irgendwie nicht. Aber ich glaube, du kannst besser koordinieren halt, wenn du halt auch den Platz hoch und runter rennst. Dann kannst du halt auch, ich meine, die Übersicht ist auf der Torwartposition, glaube ich, besser. Trotzdem, es ist einfacher, wenn du jetzt sagst, oder gerade im defensiven Mittelfeld finde ich das auch super wichtig. Gerade wenn man ein Fußball spielt, wie wir ihn spielen, der halt sehr von der Defensive bestimmt ist, brauchst du halt gerade auf der Position jemanden, der hinten koordiniert und vielleicht auch die Ordnung hinten hält und dann mit nach vorne auch leiten kann. Das finde ich echt super. Deswegen ist er einfach der perfekte Mann. Und Leugas ist es natürlich auch.
Ja, er wäre es, also so nicht böse klingen, aber er wäre es natürlich noch mehr, weil er es halt auch vorher schon war. Er ist halt voll drin in dieser Rolle. Aber er soll mal so lange an der Seite des Platzes stehen, wie es nötig ist, damit er nochmal wieder auf den Platz zurückkehren kann, wenn er denn.
Und gerade ein, ja, eben richtig. Und gerade ein Iggera und ein Leugas, wenn die jetzt vielleicht nächstes Jahr noch zusammenspielen können, was ich beiden gönne, also bei Iggera denke ich jetzt nicht, dass da eine große Verletzung war. Man hat nichts gehört, ehrlich gesagt, von Mettenseite. Deswegen denke ich mal, das war eine Sicherheits- oder eine Sicherheitsmaßnahme, vielleicht irgendwas gezerrt oder
gezerrt,
so.
Gezerrt, genau, habe ich auch gedacht.
Ja, genau, das denke ich. Und da bin ich dann froh, dass es dann so ist. Weil bei Putti haben wir es ja auch gedacht. Und dann kam halt relativ schnell die Meldung, Bein ab.
Ja, zum Glück kam ja ein paar Wochen später die Meldung, Bein ist noch dran.
Also, ja, genau.
Was ja auch ganz gut ist.
Richtig. Aber ich glaube, gerade die Entwicklung, die Iggera jetzt auf der Führungsebene sozusagen genommen hat, die würde, glaube ich, mit einem Thilo Lorgas zusammen sehr gut funktionieren. Kann natürlich sein, dass zwei Alpha-Tiere auf der gleichen Position nicht funktionieren, aber so schätze ich beide ehrlich gesagt nicht ein,
die
nicht miteinander können würden.
Da ist der charmante Unterschied, ja, den ich vorhin auch angesprochen habe, während Thilo Lorgas eher so das Alpha-Tier ist Florian Iggera eher Beta.
Das klingt, glaube ich, ein bisschen zu unterrepräsentiert. Ich glaube, er ist.
Beta ist ja immer noch der zweite Anführer des Rudels. Also.
Ja.
So ist er nun nicht.
Ja. Nee, so ist nicht, das ist richtig. Sagen wir lieber Co-Alpha.
Du störst dich an Beta jetzt aufgrund einer Fernsehserie, kann das sein?
Ja, ich musste witzigerweise sofort an Walking Dead denken, natürlich. Ja.
Selbstverständlich.
Ja. Wobei vom Charakter, glaube ich, der Beta besser zu Tilo Leugas passt.
Ja, off-topic, Ende.
Ja, lassen wir es lieber. Ja, aber dann, ich habe mir dann, das war ja schon fast alles, wie man die erste Halbzeit quasi beschreiben kann, außer noch die beiden Tore. weil bestimmt kann man auch spielerisch das super auseinandernehmen, aber da bin ich nicht in der Lage zu gewesen, ehrlich gesagt. Deswegen nehmen wir uns jetzt nochmal die beiden Tore vor. Das in der 41. Minute quasi der, ich weiß nicht, ob das der einzig richtig gute Angriff war von Meppen. Und Angriff ist ja in Anführungsstrichen zu setzen. Ja, weil es ja eigentlich nur, aber eine richtig stark getretene Ecke von Hasan Amin war. Und Bünning, der auch richtig stark hochgestiegen ist, sich gegen zwei Leute durchgesetzt hat und super eingenickt hat. Also das war perfekt.
Richtig schönes Tor. Und dem Augenblick
Bitte speichern und immer wieder zeigen, wie man Ecken schlägt und Standards generell, weil die Standards waren gefühlt wieder ein bisschen besser, aber insgesamt doch zu harmlos, bis auf diese eine Ecke halt.
Ja, das war auf jeden Fall die Szene, die mir auch noch sehr viel Hoffnung für das restliche Spiel gegeben hat, wo ich gesagt habe, geil, psychologisch wichtig, so kurz vor der Pause, wir machen den Ausgleich, da kommen wir frisch aus der Kabine, dann hauen wir nochmal richtig rein, das könnte das erste Spiel sein, das wir noch drehen können.
Ja. Genau.
Aber diese Denkweise hatte ich noch nicht ganz vollendet in meinem Kopf. Da war es doch schon wieder vorbei.
Ja, Lutz würde jetzt sagen, oder hat mir gesagt, und seitdem kann ich es auch nicht mehr vergessen, wenn ein Tor fällt, dann bis zu fünf Minuten nach einem Tor fallen die häufigsten Tore oder Gegentore. Also entweder, dass du das ordentlich nachlegst, weil der Gegner noch so den Kopf hängen lässt, oder weil du dich noch so freust, ja genau, und dich nicht richtig konzentrierst auf die Ordnung, wie sie halt über 90 Minuten klappt normalerweise. Und genauso war es halt. Es waren ja 2 Minuten später. Meppen pennt wieder nach. Es war wieder ein Einwurf. Nur diesmal war es nicht so krass einleitend wie der Einwurf beim 0:1. Aber Einwurf. Fischer setzt sich gegen 3 Leute durch. Oh, legt den Ball in die Mitte.
Außer. Oh Gott, ey.
Ja. Jetzt kommt mein Al-Hasaimi. Also der heißt Kircicek. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Der komplett frei einschieben kann. Also war einfach wieder. Du guckst dir das alles an und denkst dir so. Oh, okay, der Einwurf war stark in den freien Raum geworfen. Gut, das ist schwer zu verteidigen immer. Aber dann setzt er sich da gegen 3 Leute durch. Evseev kommt da auch noch angerannt, stoppt auch noch. Also wahrscheinlich denkst du dir, ja, da sind 2 Verteidiger und die werden das schon irgendwie klären. Und dann musst du halt nur irgendwie im Raum stehen. Keine Ahnung, vielleicht hat er sich auch gedacht, ich will keinen Freistoß, keinen Elfmeter riskieren oder so. Ja, dann legt er halt komplett frei in die Mitte. Wenn 3 Leute gegen einen nicht verteidigen können, dann steht zwangsläufig einer immer frei. Und er stand sowas von frei und hat dann einfach perfekt, glaube ich, noch an den Innenpfosten sogar ein bisschen geschossen.
Ja, genau.
Und ja, keine Chance für Erik.
Nee, ja, dem trifft da keine Schuld bei dem Tor.
Also das war Erik trifft da nebenbei kein Tor an die Schuld. Ja, also ich habe mir aufgeschrieben noch, um das Spielerfazit fast schon ein bisschen vorwegzunehmen, Lars Bünning an 3 Toren beteiligt quasi.
Und das war nicht so gut gekriegt.
Was nicht gut klingt bei einem 1:2 oder beim 1:2. Nee, leider nicht. Bünding hat eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht, aber leider war er in den entscheidenden Momenten auch mit
beteiligt. Immer präsent.
Immer präsent, genau. Ja. Naja, dann ging es halt mit dem Nackenschlag in die Halbzeit.
Ja. Sich die Türkgücü-Fans und Türkgücü selbst gesagt hat, geil, super, schön 2:1, jetzt können wir psychologisch wertvoll in die Pause gehen und kommen mit noch mehr Druck wieder raus aus der Kabine.
Ja, so ganz war es nicht, ehrlich gesagt, weil Meppen kam etwas druckvoller raus. Ja, habe ich auch gehofft, dass es so läuft. Also Meppen hat ja das Heft jetzt immer mehr in die Hand genommen in der 2. Halbzeit, was aber kein Kompliment ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass man in der 2. Halbzeit bestimmt auch wohl 60-70% Ballbesitz hatte. Aber ja, es war halt alles sehr, sehr schwach, was da so kam. Ja, die Bälle kommen nicht aufs Tor, habe ich mir noch geschrieben. Also es war immer so, Türkgücü stand da hinten drin, hat sehr stark verteidigt und Meppen kam halt bis zum Strafraum. Dann kam die Flanke nicht, dann ging der Ball drüber, dann wurde der Ball abgefälscht abgefangen. Halt ein Spiel wie gegen Zwickau jetzt in der Szene. Und das war, ja, die 2. Halbzeit tut weh beim Angucken, muss ich leider sagen. Türkgücü hatte eine Riesenchance in der 52. Minute. Also Meppen kam zwar etwas druckvoller aus der Kabine, Türkgücü hatte aber wieder mal die Chancen. Das ist ja so ein bisschen auch wie die 2. Halbzeit, wie die 1. Halbzeit sich so ein bisschen durchgezogen hat. Die 2. ehrlich gesagt auch, aber ja, aber dann freundlicher Mithilfe von Meppen noch an die Latte. mit dem Rücken von Gibi, glaube ich, ging der Ball an die Latte und da dachtest du, Alter, das gibt's doch nicht. Wenn der jetzt reingegangen wäre, weißt du, die stehen da einmal vorm Tor und dann ist das Ding drin. Aber ja, so wird es halt später noch kommen. Ja, es war aber bezeichnend irgendwie. Ja, insgesamt kann man auch sagen, das Aufbauspiel war richtig schwach. Es ging halt alles über außen und wenn dann ein langer Ball in die Mitte kam, konnte er halt nicht festgemacht werden und dann war der Ball wieder weg.
Nee, weil die Kollegen in der Mitte immer nicht da waren, gefühlt, die den Ball hätten dann noch annehmen und weiter spielen können.
Nee, es war eigentlich kein Offensiver, den ich jetzt irgendwie sagen kann, der hat es noch irgendwie probiert, der hat ein gutes Spiel gemacht.
Ich muss auch sagen, ich habe so zwei Drittel des Spiels auch das Gefühl gehabt, dass Tanku gar nicht da war, was mich sehr irritiert hat, weil er ist ja eigentlich stark dabei, ne?
Ja, richtig, genau. Tanku war echt sehr unsichtbar, das habe ich mir auch aufgeschrieben, das war echt erstaunlich.
Schockierend, ja.
Ja, schockierend
ist besser. Zu viel gelobt von uns. So gut ist er gar nicht.
Du, Christian Neidhardt hat gesagt, er zeigt entweder Kreisklasse oder Weltklasse. Und jetzt war es eher ein Kreisklasse-Spiel.
Jetzt war es wieder Kreisklasse, ja.
Ja, na, man hat aber reagiert.
Zugute halten möchte ich den Jungs dann halt auch nochmal. Es war halt das sechste von sechs Spielen innerhalb von drei Wochen.
Ja, eben.
Da muss man halt auch dran denken, die Kräfte sind irgendwann auch bei einem Tankulic. Irgendwann hat er auch keine Idee mehr. Irgendwann ist er auch platt. Irgendwann weiß er auch nicht, was er tun soll.
Ist auch nicht unbedingt der Platz für jemanden mit seiner Spielweise. Ein starker Techniker ist auf so einem Boden nicht unbedingt im Vorteil, sagen wir so. Und wenn mir jemand während unserer Corona-Fälle gesagt hätte, dass wir am Ende 2020 auf Platz 13 stehen mit 3 Punkten Vorsprung, auf Platz 17, also auf den Abstiegsplatz, dann hätte ich auch gesagt, nehme ich, kein Problem, wird unterschrieben.
Definitiv. Ah ja,
ich bin immer noch
klar, froh, wir reden. Wir sind jetzt schon bei halb Fazit des Spiels, obwohl wir noch ein paar Minuten haben, aber wir reden jetzt von einem bitteren Verlust. Auf der anderen Seite, mit dem Platz und mit den Punkten, die wir jetzt zusammen haben und wo wir stehen, bin ich im Augenblick auch noch sehr zufrieden im Vergleich zu dem, was halt vor diesen 3 Wochen noch der Fall war.
Eben, genau.
Ja, also von daher.
Wir haben auch das wichtige Lübeck-Spiel halt gewonnen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel gegen Lübeck verloren hätten und jetzt gegen Türkgücü gewonnen, wäre es schlechter für uns, weil Türkgücü wird wahrscheinlich, also wir können gleich schon mal auf Türkgücü noch ein bisschen weiter eingehen, was da so die letzten paar Wochen oder Tage passiert ist.
Was da los ist?
Ist eigentlich kein Abstiegskandidat, so wie es aussieht, sagen wir es mal so. Und
zumindest nicht spielerisch.
Nicht spielerisch. Und Lübeck wird bis zum Ende der Saison ein klarer Kandidat um das rettende Ufer bleiben. Ja, aber genau, machen wir das Spiel erstmal weiter. Also Hillo kam da noch rein für Bünding. Also man hat früh reagiert. Also das ist auch so eine Sache, wenn es mal nicht läuft, dann versucht man halt was zu ändern.
Ja.
Also Bünding hat man rausgenommen, das hat mich ehrlich gesagt irritiert. Aber beim zweiten Mal, also beim ersten Mal gucken, hat es mich sehr irritiert, weil ich dachte, oh, Bünding, Alter, eigentlich quasi der Mann, der hinten für die Ordnung zuständig ist. Und da gucke ich mir beim zweiten Mal an, guck mal, beim 1-0 Bünding. Beim 1-1 stark Bünding. Beim 1-2, Bünding war halt auch dabei. Gut, da war halt wirklich, da will ich Bünding nicht alleine für verantworten, weil da war halt die ganze Innenverteidigung oder die ganze Verteidigung, ich will jetzt nicht nur die Verteidiger mit reinnehmen, sondern auch das defensive Mittelfeld mit rein. Die waren halt alle daran schuld.
Ja.
aber Bünding war halt verständlich, dass man dann sagt, ich nehme dann halt einen Innenverteidiger raus. Jibi wollte man nicht rausnehmen, weil das ja eigentlich, dachte man, auch ein Kopfballstarker ist. Also ist er auch defensiv, offensiv, naja. Aber dann hat man halt schon relativ früh quasi schon auf krasse Offensive gestellt. Und ja, das fand ich gut und auch richtig und hat auch ein bisschen für mich gleich für einen Lacher gesorgt, als Hello eingewechselt wurde. Dann wurde er halt angeschossen und da wurde Hand reklamiert und er zeigt so seine Arme. Er hat so ein langes, weißes Unterhemd drunter gehabt, ein langärmliches Unterhemd. Und dann hat er halt so gezeigt, schon alles weiß. Also was habt ihr? Es kann kein Hand sein.
Ja,
dann auch so gelacht.
Haben.
Ja, deswegen, also war die lustige Szene des Spieltags. Aber ja, dann kam auch schon quasi der Nackenschlag da war das Spiel quasi rum bei dem 3-1. Auch wieder so ein bezeichnendes Tor. Wenn es scheiße läuft, dann läuft es halt richtig scheiße. Ja, Ecke, Gibi und Balle können nicht klären. Also Jibi hat erst den ersten Kopfball abgelenkt, dann ist er bei Siskovic irgendwie gelandet, der hat FZF angeschossen und dann kam der Ball zu Sorge, der dann das Ding einfach eingeschoben hat. Und das war, Ping-Pong vor dem Herrn und dass dann zum Schluss halt ein Taguchi-Mensch dran war, der den dann so einschieben konnte, war wieder bezeichnend für, wenn es scheiße läuft, dann läuft es halt auch richtig scheiße. Ja,
genau. Oder um es mit einem Großpoeten zu sagen, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.
Ja, richtig. Also das war richtig bitter. Und ja, da war das Spiel gefühlt rum.
Ja, nicht nur gefühlt.
Ja, danach hätte noch, also man muss einfach sagen, nach der Chance danach sozusagen war das Spiel rum, weil da hatte Bosic noch die riesen, also 1000-prozentige Chance auf das, ja, auf den Anschlusstreffer wieder und dann hätte vielleicht nochmal irgendwie kippen können, weil gefühlt war halt
das Unentschieden, da hatte ich, meine auch in meinem Kopf war, also eigentlich musst du doch wenigstens sehen, ein Punkt, den musst du doch jetzt irgendwie nach Hause holen,
ey. Ja. Und dann stand Bosic völlig frei vor und köpft den Ball so in die Arme vom Torwart. Ja, also
als Dankeschön eben,
Alter. Als Danke, ja, als Rückpass. Es war ein klarer Rückpass. Es war erstaunlich. Ich fand, er kam richtig gut. Er hatte zwar einen Gegenspieler, aber er konnte sich stark durchsetzen zwar, aber konnte den Ball nicht platzieren. Und das war so ein bisschen das Letzte. Bosic ist ja halt einfach nur, in Anführungsstrichen, nur ein Stürmer. Und wenn er dann einfach die Tore nicht macht, dann würde ich jetzt auch sagen, tut mir leid, Dejan Bosic. Ich hoffe einfach, dass Düker jetzt wieder fit wird. Gut, ich meine, Düker ist jetzt auch kein Kopfballungeheuer, der hat den wahrscheinlich auch nicht gemacht, aber Düker tut halt relativ viel fürs Spiel und das tut Bosic einfach nicht. Und ich weiß nicht, ich glaube einfach, dass, also mein Kredit hat er jetzt verspielt. Ich kann sich jetzt auf die Bank neben Hämlein setzen. Ich hoffe, wenn die das hören oder falls das jemand hört, ich meine das natürlich alles nicht böse. Ich will halt das Beste für den Club, für den Verein.
Und die beiden sitzen anscheinend im Augenblick nicht.
Nee, und das ist so ein bisschen das Problem, ja. Deswegen, also das war so ein bisschen, ja, schlimm. Also wenn der reingegangen wäre, dann hätte es vielleicht noch mal ein bisschen Ausbruch gegeben. Was, wir können ja, dann hätte ich vielleicht gedacht, weil muss zwar dann immer noch ein Tor daher rennen, aber weiß nicht, wenn es jetzt einmal geschafft hat, vielleicht hätte dann auch Taguchi ein bisschen gewackelt. Aber ja, das ist halt so ein bisschen bezeichnend gewesen, auch dass wir im Gegenzug zu einem Tor das Tor nicht machen und Taguchi halt beim 1-2 halt das Tor gemacht hat. Das beschreibt einfach perfekt dieses Spiel. Ja, dann war es auf jeden Fall durch. Also beim 1-3 hatte ich dann auch schon wieder das Gefühl, aber dann spätestens nach dieser Riesenchance, die ja nicht reingegangen ist, war es das Ding. Und ja, dann kam Ted halt noch für Bosic, der Tatamusch, aber
der konnte auch nichts
mehr. Der Tatamusch ist quasi auch der Dritte dann. Der sich daneben hinsetzen kann, von dem ich halt auch nichts mehr erwarte diese Saison.
Nee. Was meinst du denn? Ted. Ach, ich meine, gut, Spoiler Alert, wir werden nochmal so einen kleinen Halbjahresrückblick machen. Ne? Jahresrückblick wäre zu viel gesagt, wir gehen nicht auf die letzte Saison ein.
Wir können auch nicht Hinrundenrückblick sagen, wenn die ist auch noch nicht rum.
Nee, genau, Halbjahresrückblick.
Aber 2020 Rückblick so ein bisschen.
Oder? Da werden wir dann mit Sicherheit auch nochmal insgesamt über die Mannschaft sprechen. Aber ja, so ein kurzer kleiner Info von mir, was meinst du denn? Werden wir offensiv auf dem Transfermarkt noch was machen über den Winter?
Also ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass man sich noch vor Neujahr zusammensetzen will und die Kaderplanung nochmal besprechen. Ehrlich gesagt glaube ich es nicht. Ich glaube, wir holen nur einen Offensiven, wenn wir zwei abgeben. Wir haben nämlich vier Leute. Wir haben Düker, wir haben El Helve, wir haben Bosic und wir haben Tatamusch. Da sind vier Leute.
Tatamusch ist doch schon relativ laut, dass er woanders hin soll, oder?
Weiß ich jetzt ehrlich gesagt
nicht. Also ich habe irgendwas gehört, ich weiß es jetzt auch nicht mehr, ich habe irgendwas gehört, gelesen, dass da irgendwie Interesse bei einem anderen Verein steht. Ich glaube, es war ein regionaliges, ja, ich bin mir nicht ganz sicher.
Kann wohl sein.
Wo er,
kann sein, würde ich, ja.
Wäre, glaube ich, so auch gut für ihn. Ich meine, er muss ja eine gewisse Qualität haben. Mit der zweiten vom SV reißt er alles nieder, in Anführungsstrichen, und macht da ein Tor nach dem anderen in der ersten Herren. Das ist zu anstrengend. Das ist noch nicht seine Range. Dritte Liga schafft er noch nicht ganz. Also das logische Zwischenmaß wäre halt Regionalliga, da kann man ihn vielleicht noch vernünftig aufbauen.
Deswegen ich auch total für. Hat bei Detas auch relativ funktioniert.
Genau. Ja, genau. Ja. Genau. Hat ja bei Detas auch funktioniert. Wäre ich für ihn persönlich sogar für, müssten natürlich dann tatsächlich im Zuge zu sehen, dass wir offensiv einen starken Mann herkriegen, wo auch immer der herfallen soll. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen die Frage.
Ja, ist halt so, ne? Also es heißt immer, wir brauchen einen Stürmer, der uns sofort weiterhelfen kann. Ja, Nick Proschwitz war ein Glücksgriff.
Richtig.
Und sowas kriegst du halt nicht.
Leider ist ein Dennis Undaf in Belgien mittlerweile auch ganz gut angekommen. Der kommt auch nicht so schnell zurück.
Ja, eben. Und gerade bei Spielern, die quasi ablösefrei sind,
das hat seinen Grund.
Ja,
so blöd das klingt,
meistens hat das einen Grund. Es gibt natürlich immer so Spieler, die sagen, ja, ich kann mich bei dem Verein nicht durchsetzen. Kaiserslautern hat jetzt zum Beispiel 3 Spieler aussortiert. Elias Huth ist zum Beispiel einer, hat letzte Woche 14 Tore gemacht. Ist jetzt noch ohne Saisontor. Kann natürlich sein, dass bei dem einfach der Knoten platzen muss. Aber ja, ich glaube, der verdient relativ gut bei Kaiserslautern. Den kriegen wir nicht zu uns.
Nee.
Wir können einfach keine so hohen Gehälter zahlen. Da muss man einfach sagen, wir haben 4 Offensive. Wenn wir 2, muss das dann gegenrechnen. Du gibst 2 ab und 2 abgeben, damit weiß ich auch nicht, wen willst du denn abgeben? Also Bosic hat noch 2 Jahre Vertrag. Also Düker und El Helve haben noch 1 Jahr Vertrag und Ted hat, glaube ich, auch noch 2 Jahre. Ich weiß es auch nicht. Kann auch sein, dass er auch
ja,
nur gut. 1 Jahr hat.
Wenn das mit Ted stimmt, dann hättest du ja die eine Personalie geklärt. Dann wäre halt die Frage noch Düker, El Helve, Bosic, wer würde da
ja
gehen?
Aber
da haben wir wahrscheinlich Ted unterschiedliche Ansichten.
Ja, kann gut sein. Bei Ted hoffe ich dann aber übrigens, dass man dann nicht an Abgeben denkt, sondern an eine Leihe. Also den kannst du dann in die Regionalliga verleihen. Ja. Und dann holst du den halt wieder. Das vielleicht,
wenn er ein bisschen mehr Erfahrung bei den Größeren gesammelt hat. Ja,
ja, ich weiß nicht, ob das so einfach ist, sozusagen, dass dann ein Spieler sagt, ja, komm, dann leih ich ihn für 1 oder 2 Jahre aus und dann kriegt ihr ihn wieder. Bei Torben Deters war das ja so, der ist nach Lüneburg gewechselt, nee, erst nach Fortuna Düsseldorf 2 gewechselt, dann zu Lüneburg und ist dann zu Lübeck gegangen. Aber sowas könnte ich mir für Ted dann auch vorstellen. Aber wenn man jetzt sagt, hier, Junge, wir hätten dich gerne wieder hier. Wir wollen dich verleihen, wir wollen dich nicht abgeben. Fände ich das besser. Außer man kriegt Ablösesumme für ihn, aber das ist utopisch in Corona-Zeiten.
Ja, das ist auch utopisch bei den Leistungen, die er gebracht hat, glaube ich.
Ja, das ist halt einer, der ist, für den ist halt die dritte Liga noch zu früh. Das sieht man halt einfach.
Ja.
Also den kannst du halt auch nicht von Anfang an bringen. Das würde ich auch Thorsten Frings nicht raten, ehrlich gesagt, dass man dann auf so einen Jungen, der zwar wahrscheinlich ein guter Stürmer ist.
Der kann das Spiel nicht auf seinen Schultern halten.
Ne, glaube ich auch. Und das könnte auch zu früh sein. Deswegen Regionalliga wäre echt super für ihn. Aber dann bitte ausleihen und nicht abgeben, weil dann kriegen wir nicht wieder.
Also, ja.
Oder wir wollen ihn nicht wieder. Weil wenn er in der Regionalliga nicht einschlägt, dann bringt er uns in der dritten Liga logischerweise auch nichts.
Das ist richtig. Ja gut, naja, also das war jetzt so ein kleiner Exkurs mal.
Ja, da sprechen wir
ja nochmal so einen Rückblick.
Genau,
und dann gehen wir da nochmal genauer drauf ein, was wir denken.
Genau, dann.
Aber ihr wisst auf jeden Fall, dass euch auch frisch in 2021 vor dem nächsten Spieltag nochmal was Neues erwarten wird.
Ja, ist hier so ein kleiner Teaser.
Ja.
Könnt ihr euch schon mal drauf freuen, dass da auch, es geht weiter mit uns.
Freuen oder halt auch sagen, oh nein, jetzt muss ich denen nochmal eine Stunde zuhören, man weiß es nicht.
Ich glaube, der Download ist noch nicht zwanghaft. Also das ist noch freiwillig, auch wie Impfen.
Für einen richtigen SV-Mappen-Fan ist er selbstverständlich zwanghaft.
Ja, stimmt, das stimmt allerdings. Aber ich glaube, richtig SV-Mappen hört sich das, glaube ich, auch ganz gerne an.
Das glaube ich auch.
Naja, kommen wir da. Ich muss noch mal eben kurz auf das 4-1 eingehen. Es war ein Konter über Sarasea und Gotze. Also Gotze, Entschuldigung, der hat das 4-1 gemacht. War auch ein starker Spielzug, muss man einfach sagen. Aber da, ja, 91. Minute, Spiel war durch. Deutlich zu hoch ausgefallen, die Niederlage. Also 3-1 wäre schon zu hoch gewesen. Und das 4-1, ja. Sieht jetzt natürlich auf dem Papier schlecht aus, aber ehrlich gesagt, wie man als Deutscher immer so schön sagt, das hat Jürgen Klopp letztens auch noch gesagt, lieber einmal 4-1 verlieren als 4-1-0. Das hat Jürgen Klopp gesagt, als er 7-0 gewonnen hat gegen irgendeinen englischen Club. Und dann
sehr charmant.
Fand ich auch gut. deswegen sehe ich das ehrlich gesagt auch so. Ich gucke mir so ein Spiel ja immer an und denke mir so, die ersten beiden Gegentore waren ja eigentlich klar vermeidbar. Ich sehe das so und ich bin ja nur ein kleiner Fan, der sich das einfach nur am Fernseher anguckt. Und wenn sich das der Videoanalyst mit dem Team und dem Trainerteam anguckt, denken die dann zum Beispiel, jo, hier, guck mal, da ist dein Fehler. Genau das musst du beim nächsten Mal nicht machen, einfach mal nicht lamentieren. Oder halt beim, das Zweite ist ja, das ist ja so voller Fehler. Das ist ja schon heftig. Aber dann, wenn du dir das da alles anguckst, wenn ihr da zu dritt auf den Mann drauf geht, muss doch bitte einer auch in das Tackling gehen.
Ja.
Ich hoffe einfach mal, und so schätze ich auch unser Trainerteam ein, dass die das alle wohl können. Trotzdem gehe ich noch mit einem etwas negativen Geschmack jetzt ins nächste Jahr, weil ich denke, boah, Alter, es war wieder so ein Spiel, wo wir einfach kein Tor geschossen haben quasi. Nee, richtig. Und das Tor, was wir geschossen haben, war ein Innenverteidiger und es war nach Ecke. Also es fehlt halt, eigentlich müsste man sagen, es fehlt der Knipser, aber ehrlich gesagt, wir haben so viele Offensivkräfte, deswegen will ich das, uns fehlt ein Knipser eigentlich nicht gelten lassen, sondern einfach, Jungs, spielt einfach, was ihr könnt. Die haben es ja einfach alle gezeigt, dass dann dass nicht der eine Knipser halt notwendig ist, sondern dass halt mal ein Rama ein Tor schießen kann, dass halt mal ein Guda ein Tor schießen kann, dass ein Tanku ein Tor schießen kann, dass er Elvin ein Tor schießen kann und so weiter. Das ist halt, ja, muss man jetzt irgendwie auf den Platz bringen. Und ich hoffe auch, dass jetzt die Leute halt, die jetzt angeschlagen und gelb gesperrt waren, die sind sowieso wieder da, aber auch Düker ist ja jetzt hoffentlich dann wieder fit. Gut, natürlich die Langzeitverletzten sind natürlich noch raus, aber ich hoffe einfach, dass wir jetzt ins neue Jahr frisch mit der ersten Elf starten quasi. Und dass es dann auch auf jeden Fall wieder läuft gegen Saarbrücken.
Das wäre wünschenswert.
Ja. Gut, ich habe hier noch die Spielerbesprechung. Ich weiß nicht, wollen wir das noch durchmachen oder?
Ja, wir haben ja eigentlich da vieles zu den Leuten schon gesagt. Ne? Also wir haben es ja vorhin schon erwähnt, wenn du jetzt halt hinten im Tor anfängst, Domaschke hat ja selber nicht wirklich was zu den Gegentoren dazu tun können.
Ja.
Also da sind seine Fehler eigentlich nicht zu erkennen.
Nee. Es gab ja auch nicht viel zu halten für ihn. Also dann die hohen Bälle hat er abgefangen und so weiter. War so ein bisschen wie gegen Lübeck, nur dass da halt die Null stand. Das sah natürlich deutlich besser aus. Aber ja. Ja, also ich will eigentlich, lassen wir es einfach. Ich habe ja gesagt, Beimert auf der 6 schon nicht so gut. Ja, die Offensivkräfte waren alle schwach, richtig. Und ich will einfach noch ein bisschen auf Willi Evsejew eingehen, so als einzigen jetzt noch.
Okay.
Weil er mir noch ein bisschen am besten gefallen hat. Er kam rein und es kam auch ein bisschen Schwung mit rein. Vielleicht ein bisschen auf Kosten der Defensive, aber ich glaube, dass WDF sehr halt einer ist, der uns im Jahr 2021, wenn er jetzt dann mal fit bleibt, was ich ihm auf jeden Fall wünsche und dem SV Meppen auch, dass der halt ein guter ist, also wirklich guter, dass wir dann eine weitere Alternative haben. Ich weiß jetzt noch nicht genau, ob ich ihn jetzt auf die 6 stecken würde, zusammen mit Egerer, oder ob ich da lieber Andermatt sehen würde, weil ich glaube, Andermatt und FCF sind ähnliche Typen. Aber ich würde mich freuen, wenn Willi halt ein paar Spiele auch dann von Anfang an kriegt. Ich würde mich freuen, ja zum Beispiel, wenn wir mit Egerer und FCF im neuen Jahr starten würden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass FCF einer ist, der das Offensivspiel, man hat ihm angemerkt, dass er halt echt lange raus war. Er war noch ein bisschen unsicher, von Unsicherheiten bestimmt, aber er kann das Spiel nach vorne tragen und er hat für Belebung gesorgt. Und gerade in so einer unglücklichen Situation, wie er reingekommen ist, glaube ich ehrlich gesagt, dass er uns sehr helfen kann und ich hoffe, dass er spielen wird. Sah halt bei dem 1-2 nicht so gut aus, aber ich glaube, dass er mit seiner etwas offensiveren Art auf der 6 uns wirklich sehr weiterhelfen wird. Und das hoffe ich einfach für 2021. Das war jetzt noch das Letzte, was ich zu Willi sagen wollte. Wenn du noch jemanden hast, den du noch speziell hervorheben oder noch irgendwas sagen möchtest,
also ist halt schwer bei dem Spiel. Ja, das ist sehr schwer bei dem Spiel. Wie gesagt, Domaschke, die Leistung muss man sich sogar tatsächlich genauer angucken, damit man erkennt, dass er da halt keinen Fehler dran hat, weil man ja erstmal denkt, Alter, 4-1, was hat der Torwart da gemacht? Aber tatsächlich lag es nicht an ihm. Wenn ich mir sonst die Spieler so angucke, es hat mich keiner positiv überzeugt. Also wie auch halt. Ne? Ich meine, gut, du kannst es mit guten Situationen natürlich trotzdem schaffen, auch wenn du verlierst, aber es hat keiner geglänzt. Nee. Wie schon gesagt, der, den ich in den letzten Wochen so hochgehypt habe, auch Tanku, der halt wirklich Bomben 3 Wochen eigentlich hinter sich hat, ja, der da wirklich gute Spiele abgeliefert hat, war plötzlich nicht mehr da. Also er stand auf dem Platz, aber er war nicht da. Also das ist nichts, was ich jetzt positiv hervorheben könnte. So geht es eigentlich bei vielen Spielern so, die im Zweifelsfall auch aufgrund dessen, wie die Personalienlage war, auf Position gespielt haben oder anders wieder hingesteckt wurden, weil du halt das Feld irgendwie sauber bestücken musstest, sage ich jetzt mal, und dadurch nicht die gleiche Leistung oder nicht den gleichen Top-Anspruch hatten wie in Spielen davor. Sei es ein Ose, der halt plötzlich wieder weniger offensiv da war irgendwie, so wie du es ja auch hingeschrieben hast, das war mir auch aufgefallen halt, der hinten zwar alles dicht hält, aber plötzlich nicht mehr der ist, der quasi wie so ein Markus Beimert von hinten nach vorne alles bespielt. Ja? Mhm. Und also wie gesagt, was Positives dabei hervorheben, fällt mir schwer. Das einzig, was ich positiv hervorheben konnte, war Egerer, das habe ich schon getan, dass er halt auch in seiner Kapitänsrolle mehr und mehr ankommt. Ansonsten bleibt uns nur zu hoffen, dass das nächstes Jahr wieder was besser wird.
Ja, man könnte jetzt auch darauf hoffen, ich weiß nicht, ob hoffen das richtige Wort ist, aber es gab ja über Tegucigalpa jetzt die letzten, also das Spiel haben wir jetzt ein bisschen abgehakt. Wer jetzt sich nicht für diesen Wort des Spieltags, wie wir das ja immer so gerne nennen, interessiert, der kann jetzt auch gerne abschalten, den wünschen wir dann frohes neues Jahr. Aber
guten Rutsch falls ihr uns vorher noch hört, was wir hoffen wollen. Und ansonsten ein gesundes, vor allem gesundes und erfolgreiches 2021 und dass wir uns bis zum Ende des Jahres alle wieder im Stadion sehen.
Genau, aber ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr noch weiter zuhört, weil es geht jetzt um das,
Kleiner Exkurs nochmal, ja.
Kleiner, also wir hatten das Thema gefühlt ja im letzten oder vorletzten Podcast ja auch schon, wo es heißt, ein Investor droht auszusteigen und jetzt Toguchi scheint da noch deutlich bedrohter zu sein von einer Insolvenz, als es der KfC Uerdingen ist, weil da hat ja der Investor noch gesagt, ja, ich suche schon mal, aber bis zum Ende des Jahres bleibe ich noch da, wenn ich jemanden finde, dann der das übernimmt, dann bin ich halt früher weg. Aber ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie es jetzt bei Toguchi ist. Der hat jetzt auf jeden Fall gesagt, er steigt aus.
Ja.
Und er will anscheinend jetzt direkt aussteigen, genau.
Ja.
Oder er ist schon ausgestiegen, keine Ahnung. Vielleicht ist er auch schon ausgestiegen und hat halt sozusagen die letzte Charge noch bezahlt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall braucht Toguchi München ganz dringend frisches Geld bis zum 21. Januar. Und wenn dieses frische Geld nicht da ist für den Rest der Spielzeit, dann heißt es für Toguchi 0 Punkte am Ende der Saison und fester Absteiger, quasi Insolvenz halt.
Ja, was gut wäre für uns, so blöd das klingt.
Was gut für uns wäre, ja, wir wären Elfter tatsächlich, hätten logischerweise immer noch 19 Punkte, ein etwas besseres Torverhältnis und hätten, warte mal, wo ist denn der erste Absteiger da?
Es gibt einen Abstiegskandidaten weniger.
Erstens das, genau.
Weil Toguchi ja nach unten reinrasseln würde.
Richtig, genau. Toguchi würde unten reinrasseln und Zwickau wäre dann auf dem ersten Abstiegsplatz mit 15 Punkten, das heißt, wir hätten auch schon einen Punkt mehr. Weil wenn man mal guckt, wer gegen Toguchi gewonnen hat, das ist Rostock, Halle, Uerdingen und Magdeburg. Tangiert uns ehrlich gesagt fast nur Magdeburg, weil die halt jetzt unten drin sind, die würden wahrscheinlich ordentlich kotzen. Und 6 Teams würden jeweils einen Punkt verlieren. Ingolstadt 1860, Saarbrücken, Wiesbaden, Mannheim und Bayern 2. Davon interessiert uns, weiß ich noch nicht ganz genau, aber ich würde jetzt einfach mal sagen Mannheim und Bayern 2. Mhm. Weil die beiden wahrscheinlich auch welche sind, die sind erstmal jetzt gerade unter uns. Und ich könnte mir bei beiden vorstellen, dass sie halt, dass die auch da drunter bleiben werden. Das wäre schon interessant. Und was muss Toguchi jetzt machen? Also, wie gesagt, Geld ranschaffen. Die müssen jetzt auf die Suche gehen nach einem Investor, weil ein Verein, der
sie versuchen,
auch wenn auf dem Firmenwappen sage ich schon, aber es passt in dem Fall ganz gut, auf dem Vereinswappen draufsteht, 1975, das ist genauso gelogen, in Anführungsstrichen, wie es halt bei der TSG Hoffenheim ist, weil dieser Verein, da steht 1899 Hoffenheim drauf, mag sein, dass irgendein Verein damals gegründet wurde, aber es ist halt nicht Hoffenheim dieser Verein, dieser gegründet. Genau, die Stadt wurde da gegründet, genau. Oder der Ortsteil, die spielen ja irgendwie in Sinsheim, ist Hoffenheim nicht so was wie Gelsenkirchen, halt einfach nur so einen kleinen Trümmer, Schalke meine ich, so einen kleinen Trümmer, der da irgendwo rumsteht. Nein, ist auch wurscht. Das ist halt der Verein, der jetzt gerade in dieser Saison spielt, hat nichts mit dem Verein zu tun, der damals quasi gegründet wurde. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist dieser Verein neu gegründet worden 2001, aber dann halt auch schon quasi mit Investor. Mag sein, dass das nicht hundertprozentig stimmt. Ich will das auch nicht in Stein meißeln, dass es jetzt so ist. Aber von Toguchi, ich zitiere jetzt einfach mal, um den Fortbestand des Vereins zu sichern, gilt es einen oder mehrere Investoren zu finden, die Kifrans Anteile, in Klammern 89%, übernehmen
müssen. Ein kleiner Anteil von 89% an einem Verein.
Genau. Und auch ein Verein, der wahrscheinlich schwer an frisches Geld kommt. Ein KfC Uerdingen zum Beispiel, die ja ein ähnliches Problem haben, in Anführungsstrichen, weil so akut ist es halt da wirklich nicht. Also da, als bei KfC Uerdingen gesagt wurde, jo, Investor steigt aus, waren nicht die Meldung irgendwie. Jetzt auf Liga 3 Online gibt es halt eine Tabelle ohne Toguchi und da ist der 21. Januar halt schon ein Termin quasi, wo es heißt, jo, bis dahin brauchen wir Kohle, sonst sind wir weg.
Ja.
Und das gibt es bei Uerdingen halt nicht, weil da ist der Investor wenigstens so, ja, anständig, dass er sagt, ich bleibe bis zum Ende der Saison, ich möchte diesen Verein nicht komplett kaputt gehen lassen. Das finde ich schon mal.
Ja, mal abgesehen davon ist da, glaube ich, auch der kleine Unterschied ist halt auch noch Toguchi München ist halt ein kleiner Club in einer Stadt mit vielen größeren Clubs oder in einer Umgebung mit vielen größeren Clubs. Wenn du jetzt halt Bayern München anguckst, wenn du dir Bayern München 2 anguckst, die bei uns in der Liga spielen, wenn du dir 1860 München anguckst, wenn du dir Unterhaching anguckst, alles, was so rundum zuliegt, sind das natürlich große, prominente Traditionsclubs.
Ja,
die halt alle wesentlich mehr Fans etc. binden. Da ist Toguchi München, glaube ich, ein relativ ohne das Böse zu meinen, aber ein relativ kleines Licht. Und du siehst halt durch die Aktion, die sie jetzt gerade auch starten, also sie verkaufen für ihr erstes Heimspiel gegen
Saarbrücken ist unser Spiel, gegen Dresden.
Gegen Dresden, genau, gegen Dresden war es. Verkaufen die Karten, ja, Supporterkarten. Natürlich darf man damit nicht ins Stadion, weil wir haben Zuschauerverbot überall. Das heißt, für 5 Euro ist man Supporter, für 15 Euro ist man Premium-Supporter und bekommt dann eine unterzeichnete Dankeskarte vom Club. Und du kannst auch VIP-Supporter für 50 Euro sein und kriegst dann auch noch ein Gimmick aus dem Fanshop dazu. Das sind natürlich Möglichkeiten, jetzt zu gucken, ob man da Geld akquirieren kann. Aber ich frage mich tatsächlich, ob man damit über 5.000 Euro kommen wird.
Also ja, eben. Auch es das ist auch keine Schande. Meinen,
aber das ist nein. Letzten Endes frage ich mich, wo soll die Kohle da herkommen?
Und das ist auch keine Schande oder auch löblich, dass man dann wenigstens noch diesen letzten Strohhalm zieht. Das hat Dynamo Dresden zum Beispiel auch gemacht. Die haben jetzt DFB-Pokal gespielt gegen Darmstadt, glaube ich, und haben 62.000 Geisterkarten verkauft, was wahnsinnig ist. Aber der Unterschied zwischen einem Dynamo Dresden und einem Türkgücü München ist, Dynamo Dresden ist halt kein Plastikclub. Genau. Dynamo Dresden ist ein großer Club, ein Club mit einer großen Fangemeinde, wo auch die Fans,
ich weiß gar nicht, ob es noch ein e.V. ist. Das ist ja insgesamt das Problem. Da ist auch wieder der Vergleich ganz gut zum KFC Uerdingen, glaube ich, wie du auch schon mal vorhin gesagt hast, ist, da steckt noch Tradition hinter. Da ist noch ein Traditionsclub drin, auch wenn da viel Plastik drumherum ist mittlerweile. Aber ich glaube, das wäre so ein Verein, da würde eine größere Gruppe von Fans mehr dafür sorgen, dass da Geld reingespült wird. Da würde auch vielleicht sogar die Umgebung mit Sponsoren versuchen, diesen Verein noch irgendwie zu retten. Eventuell würde ja sogar tatsächlich die Kommune dann noch irgendwie gucken, ob man da halt den Verein unterstützen kann, wenn es irgendwie machbar ist. Ich glaube, dass da auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeiten zu wesentlich höher sind als bei einem Türkgücü München.
Ja, wen das interessiert, wie die Lage so ein bisschen jetzt bei KFC Uerdingen und dem Investoren auch aus Sicht der Fans ist, also wir sagen es ja immer wieder gerne und jetzt auch wieder schön groß und ich hoffe, ihr habt auch Weihnachten gut verlebt, an Funkhaus 05. Die haben auch zu dieser Investorengeschichte einen separaten Podcast nochmal gemacht, den habe ich mir auch sehr gerne angehört und der ist auch super interessant. Also da kann man einfach auch mal, man schlägt ja immer ganz gerne drauf ein, auf diese Investorenclubs, das hat ja alles quasi Plastik und Scheiße und alles ist und so weiter. Aber da haben die das aus ihrer Sicht mal ganz, ganz cool aufgeschlüsselt, wie man das so sieht, gerade auch in Krefeld zum Beispiel. Und ich werde den Podcast einfach mal verlinken in den Shownotes oder in der Beschreibung. Da könnt ihr dann einfach mal raufklicken und euch dann den Podcast anhören. Ja. Gerade Krefeld ist, glaube ich, so ein Standort, das haben die auch gesagt, dass drumherum ist halt, auch wie bei München jetzt quasi, auch halt viel andere Investiermöglichkeit. Also du hast dann da oben Borussia Dortmund oder unten, keine Ahnung, wo es jetzt geografisch liegt, aber du hast Düsseldorf, du hast Mönchengladbach, Köln und so weiter. Das sind alles auch Clubs, alles Bundesliga-Clubs, wo du einfacher wahrscheinlich Geld reinstecken kannst.
Uerdingen war mal groß.
Ja, Uerdingen war mal groß, aber ich weiß nicht, ob das so viel zählt noch. Aber ich meine, jetzt sind sie ja wieder auf einem guten Weg, ehrlich gesagt. Dass
genau,
man da,
deswegen.
Ja, deswegen, das könnte hilfreich sein. Ich könnte mir
schon vorstellen, dass der Lokalpatriotismus wieder etwas größer wird, weil man weiß, die sind dritte Liga, da geht vielleicht noch wieder was, vielleicht kommen wir noch mal eine zweite wieder hoch. Also auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher als für Türkgücü.
Ich meine, Türkgücü ist jetzt sportlich für die zum Vorteil, stehen auch relativ gut da. Auch ein gestandener Drittliga-Club, der halt einfach nicht auf eigenen Beinen stehen kann. Mhm. Auch wie wir dazu stehen und mit 50 plus 1, bla, haben wir alles schon gesagt, aber zeigt sich einfach mal wieder die Gefahren, gerade bei so einem Club, der halt keine Tradition, keine große Fangemeinde hat, wie du vorhin schon so sagtest, wenn die 5.000 Karten absetzen, ist das wahrscheinlich schon viel. Da ist auch zum Beispiel ein Punkt, Corona-Hilfen wird es für die halt für Zuschauerausnahmen höchstwahrscheinlich nicht geben. Also für den Amateurclub aus der Regionalliga Bayern wird es zu 99% nichts geben, weil ich glaube, Lübeck hat es auch probiert und sind, glaube ich, gerichtlich sogar gescheitert. Sind sogar
gerichtlich gescheitert, ja.
Genau. Und Türkgücü München wird wahrscheinlich auch nicht hohe Zuschauereinnahmen haben in der dritten Liga. Vor allen Dingen, Alter, die haben auch zwei externe Stadien sozusagen angegeben, weil die haben einfach kein eigenes Stadion. Also nichts, da ist nicht irgendwas im Bau oder so, die haben einfach kein Stadion. Also das ist auch schwierig für einen Investor zu sagen, warte mal, ich pumpe jetzt erstmal noch, ich nenne jetzt einfach mal eine Zahl, 10 Millionen rein, damit der Verein weiterspielen kann. Und ein Stadion, das baue ich dann auch mal eben noch schnell für 50 Millionen. Also ja, Jena zum Beispiel hat sich ein Palast hingestellt für 43 Millionen. Komplett neu, komplett schick auch, aber ja, in der Regionalliga ein bisschen überdimensioniert. Ja, ja. Und jetzt Tegucigalpa, ja, also auch Unterschied zum KFC jetzt, die haben halt ein Stadion, was jetzt auch wieder zu einem sehr ungünstigsten Zeitpunkt, ich glaube ein paar Tage vor der Abstimmung hat der Investor gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Und dann gab es halt eine Abstimmung ja gegen das Ausbau, gegen den weiteren Ausbau oder so. Aber da ist halt absehbar, das Ding ist halt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr fertig. Oder nee, nächstes Jahr. Nächstes Jahr ist das Ding fertig. Und Tügütü, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt so einfach einen Investor findet, der jetzt ein, also pro gestandener Drittliga-Verein, man muss nicht in der achten Liga anfangen und einen Verein kaufen, um hochzukommen. Das klingt alles, wenn ich das so sage, kalt und
brechend.
Ja, unberechnend, unromantisch, hat nichts mit dem Fußball zu tun, wie wir ihn jetzt hier in Meppen pflegen, Gott sei Dank. Aber so ist halt die Welt nun mal.
Ja.
Das ist das Problem. Wir in Meppen haben wirklich noch einer der ganz wenigen Vereine, die halt wirklich noch in Anführungsstrichen Fußballromantik sind. Ich meine, uns wurde auch gesagt, Investoren, ach Quatsch, Sponsoren sind wichtig, sonst können wir das hier alles dicht machen. Ja, ich bin ja auch niemand, der sagt, der davon... Er glaubt, dass ich den Verein mitbestimmen kann, selbst als Mitglied. Ich darf auf die Mitgliedervereinbarung, auf die Mitgliederversammlung natürlich, aber ich glaube, die wichtigen Fragen werde ich sowieso nicht bestimmen können. Ich war noch nie auf einer Mitgliederversammlung, muss ich ehrlich sagen, aber ich weiß nicht genau, wie es da abläuft, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass meine Stimme oder dass die Stimme der ganzen Mitglieder, weil ich glaube auch nicht, dass viele Mitglieder da hingehen werden, das ist ja auch das Problem, viel Ausschlag gibt. Da mache ich mir gar keine falschen Hoffnungen. Allerdings weiß ich, dass unser Verein auf eigenen Füßen steht. Wenn ich höre, wie hier gearbeitet wird, wie der Vereinvorstand sagt, wie die Zahlen offenlegt und mir oder auch dann sagt, jo, durch die Corona-Krise sind wir so und so gekommen, so und so rechnen wir weiter, so und so geht es jetzt halt in der nächsten Saison weiter, dann habe ich das Gefühl, alles klar, da heißt es nicht, zum Beispiel jetzt Hansa Rostock war auch wieder so ein unfassbares Beispiel, die schreiben sich ja auch immer Fußballromantik auf die Fahne und dann sind die irgendwie auf Platz 3 der Financial Fair Playliste irgendwie gekommen oder sowas, weil die eine positive Jahresbilanz hatten. Ich weiß es nicht, aus welchem Jahr, aber dann steht da drin, jo, da sind die Einnahmen, da und da sind die Einnahmen. Und so und so viel hat der Investor auch nochmal reingegeben oder so. Oder so viel Schulden hat er erlassen, wo ich mir denke, Alter, was soll das? Dann ist das doch keine positive Bilanz, dann ist das doch einfach nur gelogen.
Ja, richtig.
Ja, und sowas haben wir halt nicht, weil bei uns ist das noch ja etwas anderer Fußball, als er halt zu 99% oder zu 100%. Ja, bei uns ist das nur Fußballromantik und Traditionsfußball, zumindest sehe ich das so. Man kann mir das jetzt bestimmt auch zerstören, wenn man das möchte, aber wenn du erst und zweite Bundesliga spielst, dann ist das halt nichts mehr dann mit Fußballromantik. Da sind das halt Konzerne, da sind das GmbHs, KGAAs und was weiß ich alles. Ja, und ja, Tegucigalpa ist halt so ein krasses Beispiel, wenn der Investor 89% der Anteile hält, ja, und wenn der sagt, der hat keinen Bock mehr, dann ist es eigentlich nur logisch, dass der Verein sagt, ja, tschüss.
Dann ist vorbei.
Ich glaube, da ist es halt richtig schwierig, einen Investor zu finden. Das die haben halt wirklich nur den, nur die Platzierung in der Tabelle ist gerade das, was dafür spricht, zu sagen, jo, da möchte ich wohl investieren, aber der wird so hohe Ausgaben haben, das wird sich nicht lohnen.
Nee,
weil es ist ja, du pumpst da ja, ich sag mal, 50 Millionen rein, wieder eine utopische Zahl. Und du willst dann in 10 Jahren 60 Millionen da rauskriegen oder 55 Millionen, irgendwas, auf jeden Fall plus. Und du musst ja damit rechnen, okay, wie kriege ich denn die 50 Millionen plus erwirtschaftet? Diese gleiche Rechnung wird der Podomare von Uerdingen auch aufgemacht haben und jetzt gesagt haben, boah, da wieder eine Million, minus, minus, minus. Und so langsam kommt der wird ja ordentlich Kohle haben, aber so langsam kommt er wahrscheinlich in Regionen rein, wo er denkt, ja, dann habe ich auf meinem Konto nur noch 10 Millionen oder so und nicht mehr 30, so wie vorher.
Ja.
Und dann zieht er jetzt halt die Notbremse, um das Geld halt irgendwie wieder reinzukriegen. Außer das Einzige, was Tegucigalpa jetzt helfen könnte, wäre halt, wenn jetzt der Chef von Amazon sagt, ach, weißt du was, ich brauche einen Spielball. Irgendwie sowas.
Ja, ja, ja.
Das wäre so das Einzige. Also einer, dem Geld wirklich scheißegal ist. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass man dann auf Tegucigalpa zugeht.
Das glaube ich auch nicht.
Aber ja,
wir lassen uns mal überraschen. In 3 Wochen wissen wir mehr, was das angeht.
Ja.
Und dann werden wir das Thema auch auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Sonst würde ich nämlich soweit sagen, haben wir das erstmal abgeschlossen?
Ja, wir haben es erstmal abgeschlossen. Das ist ja auch schon wieder eine etwas längere Folge geworden.
Genau. würde sagen, wir hören uns dann im kommenden Jahr wieder. Wir wünschen euch nochmal einen guten Rutsch an dieser Stelle, wer jetzt noch weiter zugehört hat. Ja. Und
euch besonders.
Ansonsten, genau. Ihr habt es noch mehr verdient als die anderen. Und ansonsten schon ein frohes neues Jahr, ein gesundes neues Jahr, ein erfolgreiches neues Jahr auch für unsere Mannschaft und
genau, ja,
auf jeden darauf, Fall dass wir Team. Einen gesaveten, schönen Drittliga-Platz am Ende der Saison haben.
Absolut.
Und dann hören wir uns bei einem kleinen Rückblick Anfang Januar, bevor wir dann wieder in die Spieltagbesprechung gehen.
Genau, dann gehen wir mal so ein bisschen die Saison durch, wie es uns gegangen ist, wie die Spieler so, ja, unsere Enttäuschungen, unsere herausragenden Spieler so ein bisschen, ja,
genau.
Und sowas alles. Ein bisschen auf Thorsten Frings wahrscheinlich auch noch.
Ja.
Und halt auf die nächsten Spiele. Wird bestimmt ein ganz launiger Podcast. Wie er genau ablaufen wird, weiß ich noch nicht. Und wie gesagt, wenn ihr euch mit diesem Investorengedöns, wenn euch das interessiert, dann schaut gerne mal, wenn ihr das über die Podcatcher-Apps hört. Ich weiß nicht genau, wie das bei Spotify ist, aber wenn ihr uns über Spotify hört, ladet euch doch über eine Podcatcher-App runter. Also einfach, wenn ihr ein iPhone habt, ist es schon installiert, bei Google oder so, einfach im Play Store mal nach Podcast suchen und dann einfach eine App runterladen und dann, die ist ja auch komplett kostenlos, da braucht ihr gar keine Sorgen haben und der Podcast dann abonnieren, dann kriegt ihr auch immer die neue Folge direkt rein, wenn ihr im WLAN seid und dann braucht ihr das nicht irgendwie streamen oder so, dann könnt ihr das direkt hören und wenn ihr sagt, oh nee, Speicher ist voll, dann löscht ihr das danach einfach wieder. Aber es gibt einfach nur Vorteile, wenn man eine Podcatcher-App nutzt. Denn da findet ihr dann auch die Folge zu unseren Freunden von Focus 05.
Ja, das war das Wort zum Podcast. Und ja, dann würde ich sagen, wir hören uns bald wieder.
Wir hören uns wieder. Bis dann.
Tschüssi.
Ciao, ciao.